HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Wir können nicht allen helfen. So lautet der Titel eines aktuellen Buchs zur Flüchtlingspolitik, das es in den letzten Tagen an die Spitze der Bestsellerlisten geschafft hat. Geschrieben hat es Boris Palmer, 45 Jahre alt, Politiker bei Bündnis 90 Die Grünen und Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Palmer ist seit Jahren bekannt als streitbarer Geist. Erst mobilisierte er den Widerstand gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Seit einigen Monaten bezieht er immer wieder Stellung in der aktuellen Flüchtlingsdebatte und ist dabei nicht zuletzt für viele Grüne inzwischen ein rotes Tuch. Jetzt ist Boris Palmer zu Gast bei HR Info, das Interview. Herr Palmer, Ihr Buch ist inzwischen seit rund 2 Wochen auf dem Markt, erfolgreich, in den Bestsellerlisten inzwischen schon recht weit oben. Sind Sie zufrieden?
Ich hätte nicht geglaubt, dass man mit einem einfachen Sachbuch, das ja im Wesentlichen ein Erfahrungsbericht aus einer Stadt ist, was ich als Oberbürgermeister erlebt habe, auf Platz 1 der Bestsellerliste kommen könnte. Zeigt mir aber doch, das Thema brennt den Leuten unter den Nägeln.
Sie sagen gerade Erfahrung als Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Wir sitzen hier auch bei Ihnen in Ihrem Büro, im Rathaus von Tübingen. Und wenn Sie so im Hintergrund ein bisschen Stimmen, Geräusche hören, wir haben, weil es ein Sommertag ist hier in Tübingen, das Fenster aufgelassen, damit der Raum sich nicht so arg aufheizt. Ich denke aber, das wird unser Gespräch nicht stören. Sie sagen, Sie sind überrascht über den Erfolg. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt sehr viele Besprechungen, Reaktionen, das ist klar. Die sind aber auch teilweise sehr, sehr emotional. Wenn man mal auf Ihre Facebook-Seite schaut, da sind so Dinge zu lesen wie: Für Ihre Ergüsse habe ich nur eine Klorolle übrig, oder die AfD ist harmlos dagegen. Sie werden als zynisches Schwein tituliert und Ihr Buch wird versehen mit der Beschreibung hysterisches Geschrei. Wenn ich mal so 3 Adjektive Ihnen vorgeben darf und Sie frage, welches beschreibt aus Ihrer Sicht am besten den Ton der Debatte? Erwartbar, leidenschaftlich oder unfair?
Erwartbar.
Erwartbar?
Erwartbar. Das Buch hat tatsächlich 2 Hauptteile. Der eine ist Erfahrungsbericht. Wie haben wir in den Kommunen die große Krise bewältigt, als 2015 die Grenze plötzlich auf war? Und das andere ist, wie diskutieren wir miteinander? Und das habe ich seit 2 Jahren nie anders erlebt. Die Diskussion wird stark dominiert, sie wird quasi okkupiert, übernommen von den Extremen. Sie haben jetzt gerade die linken Extremen zitiert, aber die rechten Extremen sind kein Haar besser. Die schreien dann zurück, Umvolkung und Deutschland schafft sich ab und es kommen nur Verbrecher und Wirtschaftsflüchtlinge. Ist ja genauso schlimm wie das, was Sie zitiert haben. Trifft dann nicht mich, sondern wendet sich gegen Flüchtlinge. Und ich habe mit dem Buch einfach die Hoffnung verbunden, dass es irgendwann mal wieder möglich wird, vernünftig über die Sache zu reden.
Sie sagen erwartbar, unfair, trotz dieser ja auch sehr, sehr persönlichen Anfeindungen.
Ja, es ist auch unfair, aber darum geht es mir jetzt nicht besonders. Okay. Man braucht ein dickes Fell als Oberbürgermeister, was ist schon fair in der Politik. Am Ende zählt nach Helmut Kohl, was hinten rauskommt. Dass man dabei selber mal unfair behandelt wird, das kommt ehrlich gesagt oft vor, das ist nicht der Maßstab.
Dickes Fell haben Sie.
Das geht nicht anders.
Trotzdem die Frage, Sie sagen erwartbar, aber gab es so eine Reaktion, die Sie dann doch getroffen hat?
Das Einzige, was mich wirklich verblüfft hat, ist die Intensität, mit der Leute mein Buch verurteilen und gleichzeitig sagen, ich werde den Schund nie lesen. Also sich so weit zu erheben über den Sachdiskurs, dass man von vornherein schon mal weiß, was richtig ist, nämlich was man selber denkt, und gar nicht bereit ist, überhaupt nur die Argumente des anderen anzuhören. Das habe ich zwar vorher auch schon erlebt, aber dass sowas über ein ganzes Buch passiert, das hat mich verblüfft.
HR Info, das Interview mit Boris Palmer, Grünen-Politiker, seit inzwischen 10 Jahren Oberbürgermeister der knapp 90.000 Einwohner zählenden Stadt Tübingen. Über die Reaktionen haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Die Reaktion auf Ihr Buch mit dem Titel »Wir können nicht allen helfen«, ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit. Reden wir über das Buch selbst, Herr Palmer. Eine zentrale Botschaft lautet ja, wenn ich das mal zitieren darf: Unsere Freiheit und unseren Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir sie einer sehr großen Zahl von Menschen, die danach streben, in unser Land kommen zu wollen, vorenthalten. Herr Palmer, wie weit ist es von diesem Satz hin zur Aussage, das Boot ist voll?
Ganz weit, denn wenn Sie im Buch lesen, da geht das weiter an der Stelle. Da kommt nämlich danach, dass das schlicht analytisch eine Beschreibung der Wirklichkeit ist. keine Rechtfertigung, aber überhaupt keine, die Zustände zum Beispiel in Afrika oder den Kriegsländern weiter hinzunehmen. Das heißt, in erster Linie müssen wir dafür sorgen, dass es gerechter zugeht auf der Welt, dass diesen Ländern mehr Unterstützung zuteil wird, dass wir Kriege beenden und dass wir selbstverständlich auch verpflichtet sind, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen. Aber es bleibt dabei, würden wir allen helfen wollen, die Hilfe nötig haben, indem wir sie nach Deutschland holen, würde unser Land nicht mehr funktionieren. Es ist nicht möglich, den Menschen durch Asyl bei uns zu helfen. Dafür sind unsere Möglichkeiten zu klein.
Aber Sie sagen ganz deutlich, dieser Satz ist eine Zustandsbeschreibung und nicht eine Ideallösung, die angestrebt werden soll, sondern die Hilfe muss eigentlich nur woanders passieren, beziehungsweise an einer anderen Stelle passieren, als dass alle zu uns kommen.
Ich finde aber, dass es ganz wichtig ist, Politik erstmal von Tatsachen aus zu beschreiben, weil es gibt ja noch genügend Möglichkeiten für Meinungsunterschiede und für Wertungsunterschiede. Aber bei den Tatsachen muss man erstmal Einigkeit herstellen. Und dieser einfache Satz, wir können nicht allen helfen, der ist schlicht eine Tatsache. Jedenfalls dann, wenn gemeint ist, alle, die Hilfe brauchen, sollen in Deutschland Hilfe bekommen können. Das geht schlicht nicht. Ist eigentlich auch eine Binsenweisheit. Aber andererseits regt schon der Satz viele Leute auf und sie behaupten, der käme nur von AfDlern und von Rechten. Und da sage ich dagegen, wenn wir zulassen, dass schon die Beschreibung der Tatsachen, die Analyse des Ist-Zustandes, weil die halt leider oft unbequeme Wahrheiten enthält, dass das schon rechts sein soll oder rechtsradikal, dann überlassen wir die Welt der Tatsachen den Rechtsradikalen. Das dürfen wir niemals tun, sondern wir müssen über die Tatsachen in der Mitte der Gesellschaft debattieren und dann danach fragen, wie werten wir sie?
Sie haben gerade eben schon gesagt, allein dieser Satz weckt schon Emotionen. Ich habe mal mitgebracht eine Reaktion von der Facebook-Seite bei uns auf HR Info von der Userin Rieke Weitsch, die über diesen Satz geschrieben hat, Zitat, man könnte es auch so ausdrücken, wenn wir weiter wie die Made im Speck leben wollen, müssen wir andere Menschen dazu verdammen, dass sie in Hunger und Elend verbleiben. Das heißt, aus ihrer Sicht, man kann es eben nicht so ausdrücken.
Doch, das kann man auch so ausdrücken. Nur das ist keine Tatsache, sondern eine moralische Wertung. Die ist zulässig im Rahmen der Meinungsfreiheit. Da ist auch ein wahrer Kern drin, denn die Welthandelsbedingungen sind so ungerecht, dass wir unseren Wohlstand auch wesentlich der Tatsache verdanken, dass andere ihn nicht haben. Was dieser User verwechselt, ist Tatsache und Wertung. Sie nimmt offensichtlich an, ich wolle, dass dieser Zustand so bleibt. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich glaube, wir müssen für gerechtere Verhältnisse auf der Welt sorgen. Aber ich will, dass wir erstmal zur Kenntnis nehmen, so ist die Ausgangslage.
Jetzt könnte man es ja auch anders formulieren. Gerade als Politiker in einem der reichsten Länder der Erde hätten Sie ja auch sagen können, damit wir in einer kriegerischen Welt weiter in Freiheit und Wohlstand leben können, müssen wir vielen helfen, vielen anderen helfen und möglicherweise auch viel abgeben.
Ja, das ist auch genauso richtig. Steht auch an einigen Stellen im Buch. Ist aber nicht die politische Debatte in Deutschland. Die politische Debatte in Deutschland hat sich lange Zeit entlang der von der Kanzlerin vorgegebenen Linie gedreht. Erstens, es ist ein moralischer Imperativ, alle, die kommen, aufzunehmen. Und zweitens, Originalton der Kanzlerin bei Anne Will, es sei gar nicht möglich, Flüchtlinge zurückzuweisen oder die Zahl derjenigen, die über die Grenzen zu uns kommen, zu steuern. Wir wissen heute, das ist falsch. Es war sehr einfach möglich auf der Balkanroute, die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, zu steuern.
Bis sie zugemacht wurde?
Durch das Zumachen, dadurch wurde gesteuert. Es ist sehr einfach möglich gewesen, es kam dabei nicht zu den befürchteten Schießereien, wie manche das ja unterstellt haben. Also faktisch widerlegt, es ist möglich zu steuern, wir können und wir müssen steuern. Und weil das die Ausgangslage war, die Diskussion über Obergrenze, Grenzen sind nicht zu handhaben, Flüchtlinge kommen sowieso, meine ich, dass diese Gegenthese berechtigt ist. Wir können nicht allen helfen, ist eine Tatsache, über die man nüchtern miteinander reden sollte. Und ein letztes, ich habe den Titel auch deswegen gewählt, weil ich dazu anregen möchte, diesen Reflex zu überprüfen. Gerade, dass viele dann so reflexhaft reagieren und sagen, ja, das ist doch AfD-Sprech und es ist doch das Boot ist voll, will ich nutzen, um den Leuten zu sagen, steckt Menschen nicht anhand eines Satzes in die Schublade, sagt nicht gleich, das muss ja ein Rechtsradikaler sein oder im konkreten Fall nicht nur den Titel des Buches lesen, sondern zwischen die Buchdeckel schauen.
Mhm. Über den zentralen Satz haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, Herr Palmer, über diese zentrale Aussage des Buchs. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die in dem Buch eine Rolle spielen. Sie beschreiben sehr ausführlich auch gerade die Probleme, die Sie als Bürgermeister einer Kommune haben, bei der Bewältigung, organisatorischer Herausforderungen, zum Beispiel dem Schaffen von Wohnungen, ja, von Unterkünften. Das sind so der Erfahrungsbericht. Ich würde ganz gern trotzdem noch auf einen besonders emotionalen und heiklen Aspekt genauer zu sprechen kommen, zu dem, Herr Palmer, Sie sich auch schon abseits des Buches immer mal wieder geäußert haben. Und das Thema ist, wie kriminell sind Ausländer? Ich habe mal die wichtigen Aussagen thesenartig zusammengefasst, wie ich sie verstanden habe. Gerne mit der Aufforderung, wenn das nicht stimmt, mich zu korrigieren oder zu sagen, es stimmt oder stimmt nicht. Die erste Aussage, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung verüben Flüchtlinge mehr Straftaten.
Ja, das ist so.
Zweite Aussage, der höhere Anteil an der Kriminalität ist nicht ethnisch bedingt, sondern hat viel mit den Umständen zu tun, in denen die Flüchtlinge hier leben. Stichwort Sammelunterkünfte, keine Arbeit, Ähnliches.
Genau, so richtig, ja.
Der dritte Punkt, wir dürfen Flüchtlinge nicht pauschal für Vergewaltigungen abstempeln, aber die sexuellen Übergriffe gegen Frauen nehmen zu.
Ja, auch richtig.
Das ist ja, denke ich, ein Thema, das besonders heikel ist. Flüchtlinge und Sexualdelikte. Es gibt in Ihrem Buch ganz, ganz viele Zahlen, Stichwort Erfahrungsbericht, an der Stelle nicht. Warum nicht?
Er hat zwei Gründe. Als ich es geschrieben habe, waren die entscheidenden Zahlen des Bundes noch nicht verfügbar. Mittlerweile wissen wir mehr. 10% aller Sexualstraftaten werden von Asylbewerbern verübt. Gemessen am Anteil an der Bevölkerung ist es 7-mal mehr, als man erwarten dürfte. Also erkennbar ein Problem. Und zum anderen sind die Zahlen aus Tübingen da nicht wirklich relevant. Tübingen ist schlicht zu klein. Hier machen 3-4 Fälle bereits einen riesen Ausreißer. Und deswegen wollte ich da keine Tübinger Zahlen verwenden. Wir haben in Tübingen solche Ausreißer. Es gab einen Mord eines Asylbewerbers in der Nachbarstadt. Es gab einen Serienvergewaltiger aus Gambia, der insgesamt mindestens vier Frauen, so viel ist nachgewiesen, vergewaltigt oder versucht hat zu vergewaltigen. Es gab einen Asylbewerber, der eine 10-Jährige vom Fahrrad gerissen hat, in den Busch gezerrt und sie vergewaltigen wollte. Das sind erschreckende Momente. Sie sind nicht erwartbar anhand der Zahl der Asylbewerber in der Stadt, aber statistisch halt nicht signifikant, weil 90.000 Menschen gemessen an der Bundesrepublik keine Aussagekraft haben.
Warum sagen Sie nicht erwartbar?
Nicht erwartbar wäre, bei ungefähr 1.300 Asylbewerbern in der Stadt wäre der Erwartungswert null. Es dürfte eigentlich gar keine Vergewaltigung geben, wenn eine Normalverteilung, ich bin eben Mathematiker, eine Normalverteilung der Ereignisse zugrunde gelegt wird.
Sie haben gerade eben auch auf die Zahlen der Kriminalstatistik hingewiesen. Das stimmt, was Sie sagen, aber kann man die Zahlen tatsächlich so stehen lassen? Also, dass man sagt, gemessen am Anteil der Bevölkerung sind Sexualdelikte, Anzeigen bei Sexualdelikten bei Flüchtlingen signifikant höher. Man weiß natürlich auch, dass gerade in dem Bereich Sexualdelikte viele Taten passieren in der Familie, im direkten sozialen Umfeld, auch gerade bei Deutschen, die da nicht gemeldet werden. Es ist auch eigentlich inzwischen nachgewiesen, dass vor allen Dingen Anzeigen gestellt werden, wenn man den Täter in einer anderen Ethnie vermutet. Würde das nicht tatsächlich zur Bewertung der Lage dazugehörten, dass auch diese Differenzierung auch mit einzubeziehen?
Ja, das tue ich auch. In meinem Buch schildere ich ausführlich, dass es solche Umstände gibt, die man mit einrechnen muss. Das ändert aber nichts daran, dass das bei weitem nicht ausreicht, um eine 7-fach erhöhte Auffälligkeit zu erklären.
Sagen Sie.
Sage ich. Ich kenne auch keinen Statistiker, der das glaubt. Richtig ist, für einen letztgültigen Beweis ist die Statistik insgesamt zu unscharf. Das heißt, wir haben die missliche Lage, dass die Kriminalstatistik in Deutschland so viele Schwächen hat, dass sie immer sagen können, naja, aber das ist kein wirklicher Beweis. Gilt für fast jede Aussage, die sie über Kriminalität in Deutschland machen wollen. Aber für politische Diskussionen kann man damit wirklich nicht aufhören. Man kann ja nicht sagen, wir wissen halt nichts Genaues. Ich glaube, dass es richtig und zulässig ist zu sagen, die Umstände, unter denen diese Menschen leben, die Zusammensetzung der Bevölkerungsgruppe der Asylbewerber, viele junge Männer, viele Traumatisierte, viele ohne Perspektive, viele ohne soziales Umfeld, viele ohne Frauen, diese Umstände machen es sehr wahrscheinlich, dass da ein Problem mit sexualisierter Gewalt entsteht. Es wäre auch nicht anders, wenn man 1.000 Schwaben so leben lässt. Und wir sehen jetzt an der Statistik, dass dort etwas auftritt, das dieser Vermutung, die ich schon vor 2 Jahren hatte, ziemlich genau entspricht. Und dann immer noch zu sagen, da ist nichts dran, halte ich für fahrlässig. Denn in dem Fall gilt dann auch der Präventionsgedanke. Wir müssen uns mit diesem Problem verstärkt beschäftigen, weil jedes Opfer eines zu viel ist. Und wenn wir aus einer unbegründeten Annahme, es gäbe kein spezielles Problem dieser Art bei Asylbewerbern, die meiner Meinung nach mögliche und notwendige besondere Aufmerksamkeit für diese potenzielle Gruppe von Tatverdächtigen, wenn wir die denen dann nicht schenken, ist es auch eine Form der Vernachlässigung. Übrigens auch zum Schaden der Asylbewerber, weil es geht ja trotz allem nur um einen kleinen Prozentteil der Asylbewerber. Und wenn wir zulassen, dass dieser kleine Prozentanteil der Asylbewerber das Ansehen und die Aufnahmebereitschaft dieser Menschen in der Gesellschaft insgesamt verändert, dann haben wir auch den Asylbewerbern Schaden zugefügt.
Das ist angekommen. Auf der anderen Seite sagen Sie selber, Beweise aus der Kriminalstatistik haben wir nicht.
Wir haben starke Hinweise.
So würde ich es sehen. Ich würde auf der anderen Seite die Frage aber doch stellen wollen, wenn wir nicht mehr als starke Hinweise haben, keine Beweise bei einem emotional so aufgeladenen Thema, ist es nicht dann doch fahrlässig, das in dieser Art so zu thematisieren?
Ich glaube, es ist umgekehrt. Dadurch, dass die Presse ihre Berichterstattung verändert hat, bis vor 2 Jahren war es praktisch nie der Fall, dass in Verbindung mit einer Sexualstraftat in der Zeitung stand, das waren Asylbewerber. Heute können Sie das durch die Republik, Sie brauchen es nur googeln, praktisch täglich in irgendeiner Zeitung lesen. Und da baut sich was auf, weil die Leute entwickeln dann ganz automatisch die Frage, jetzt war das schon wieder, was hat es zu bedeuten? Und dann zu sagen, wissen wir nicht oder zu sagen, darüber reden wir nicht, das öffnet genau das Feld, das die AfD braucht.
Also aus Ihrer Sicht, wir müssen schon darüber reden, auch wenn wir keine Beweise in dem Sinne haben?
Wir müssen die starken Hinweise miteinander besprechen und fragen, was bedeutet das für uns? Gibt es adäquate Maßnahmen zur Prävention, auch zur Hilfe?
Zu starke Maßnahmen gehört natürlich, oder starke Hinweise gehört natürlich auch die Interpretation. Sie haben mal einen Post veröffentlicht, wo Sie gesagt haben, nach der Silvesternacht in Köln, ich habe grüne Professoren, die zu mir kommen und sagen, ich habe 2 blonde Töchter, ich sorge mich, wenn jetzt 60 arabische Männer in 200 Meter Entfernung wohnen.
Ja, war hier im Raum.
Ein Satz von Ihnen. Auf der anderen Seite ist auch, wir haben über statistische Hinweise gesprochen, klar, dass sexuelle Delikte von Flüchtlingen nicht sich überwiegend gegen deutsche Frauen richten, sondern eigentlich eher auch im Milieu der Flüchtlinge bleiben. Das soll die Sache nun wirklich nicht verharmlosen, ist aber etwas völlig anderes als das, was Sie in Ihrer Aussage nahegelegt haben.
Ja, aber bei der Art von Delikt, die die Öffentlichkeit am meisten besorgt, das heißt überfallartig im öffentlichen Raum, sind die Opfer nicht Asylbewerber, sondern Deutsche.
Genau, die sind aber statistisch gesehen eher in der Minderzahl, die Übergriffe im öffentlichen Raum.
Die sind drastisch in der Minderzahl. Also zum Glück ist es so, dass höchstens 1% der Vergewaltigungen im öffentlichen Raum als Überfall stattfinden. Wenn das anders wäre, dann würde niemand mehr auf die Straße gehen. Das soll bitte auch gar nicht so verstanden werden, als wäre eine Vergewaltigung im familiären Raum nicht genauso schlimm. Die ist genauso schlimm, aber sie bleibt halt privat und wirkt deswegen nicht so stark auf die Öffentlichkeit. Also ja, das ist die absolute Minderheit, aber es sind die aufsehenerregenden Fälle und es sind die angstauslösenden Fälle. Und bei diesen Fällen haben wir eben erkennbar eine hohe Überrepräsentanz der Asylbewerber. Das ist leider so.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, man muss eine statistische Unschärfe in Kauf nehmen, wenn es darum geht, bestehende Ängste ernst zu nehmen, zu thematisieren.
Denken wir in Alternativen. Wir warten so lange, bis sich das abschließend beweisen lässt. Das kann Jahre dauern. Statistik ist leider sehr unscharf, schwer zu erheben. Es passiert immer mehr. Und die Menschen sagen, der Staat handelt nicht. Die einzigen, die das Thema besprechen, weil die Alternative lautet ja auch gar nicht drüber reden, sind die von der AfD. Was glauben Sie, was das Ergebnis sein wird?
Aber Sie schlagen natürlich einen ähnlichen Ton an, wenn Sie sagen, grüne Professoren haben Angst um ihre blonden Töchter. Das sind Bilder, die die AfD auch benutzen könnte.
Das stimmt, aber die Frage ist doch, hat der Professor Angst und sagt er das so? Und da muss ich Ihnen sagen, das ist so, unabhängig von der politischen Couleur. Sobald Sie denen sagen, da ziehen 100 Männer direkt neben Ihrem Haus ein, kommen diese Ängste. Und das zu sagen, dass Menschen diese Ängste haben, ist nicht AfD. Es wegzudrücken, es so zu tun, als gäbe es das nicht, das ist meiner Meinung nach Hilfe für die AfD.
Drehen wir es mal um. Sie sagen ja ganz deutlich, es hat ganz viel mit den Umständen zu tun, unter denen Menschen hier leben. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, um diese Umstände zu verändern, damit man genau solche Taten verhindert?
Das ist der Schlüssel. Dann kommen wir auch weg von der AfD-Debatte. Eine Möglichkeit ist Familiennachzug öffnen. Sehr viel unwahrscheinlicher, dass Menschen, die ihr eigenes soziales Umfeld haben, überfallartig Menschen im Park vergewaltigen.
Heißt dann noch mal mehr Leute ins Land holen?
Ja, ist dann so. Wir reden über Optionen.
Okay.
Das ist eine Option, die halte ich auch für vernünftig, jedenfalls da, wo die Asylbewerber aus Kriegsgebieten kommen. In Gambia würde ich das ablehnen, die haben gar kein Anerkennungsrecht, aber wer aus Syrien kommt, sollte seine Familie holen können. Dann geht es über selbstverständlich dezentrale Unterbringung. Je größer die Wohneinheiten sind, umso schlechter.
Raus aus den Flüchtlingsunterkünften.
Raus aus den Flüchtlingsunterkünften. Es geht um Ausbildung, um Arbeitsplätze, um Perspektiven, um Freundschaften. All das, was wir selbstverständlich haben und wenn wir es uns wegdenken würden, wahrscheinlich ziemlich verzweifelt wären. Und dann sind wir beim Thema Grenzen des Machbaren. Das können Sie schon tun. Vielleicht mit 100.000, vielleicht mit 200.000. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo Ihnen die Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und genau das ist passiert. Wir haben im Herbst 2015 so viele Menschen in so kurzer Zeit nach Deutschland geholt, dass wir jetzt soziale Lebensverhältnisse für diese Menschen geschaffen haben, die fast zwangsläufig dazu führen, dass ihre Kriminalitätsneigung steigen muss. Und das muss man einfach mal so als Tatsache miteinander besprechen. Und dann auch über die
H-Info, das Interview mit Boris Palmer, Grünenpolitiker, Oberbürgermeister der schwäbischen Stadt Tübingen und Autor des Buches »Wir können nicht allen helfen«. Herr Palmer, ich habe hier die HR-Info-Interviewbox mitgebracht.
Was ist das denn?
Und da habe ich Ihnen, das werden Sie gleich sehen, habe ich Ihnen etwas reingelegt. Vielleicht können Sie einfach mal, ich gebe es Ihnen gerade.
Ich darf mal sagen, die Box ist sehr viel größer als Ihr Inhalt.
Ja. Ah, ja. Aber trotzdem hat es der Inhalt in sich.
Ja, das Foto kenne ich.
Das Foto kenne ich. Das wollte ich Sie nämlich fragen. Können Sie sich an die Szene erinnern, als das Foto entstanden ist?
Ja.
Wollen Sie es kurz erzählen?
Ja, wir hatten diesen Serienvergewaltiger aus Gambia. Der wurde aus einer Unterkunft von etwa 80 alleinstehenden Männern abgeholt. Und normalerweise hätte unser Staat es darauf dann auch beruhen lassen. Da wäre nichts passiert. Also der wird abgeholt, ist weg und keiner redet mehr drüber. Jeder weiß natürlich, irgendwas war da. Die Polizei hat ihn geholt. Und deswegen habe ich gesagt, das müssen wir anders machen. Bin mit dem Polizeichef in die Unterkunft gegangen und habe dann versucht, erstens den Männern gemeinsam zu erklären, was passiert ist, warum der Mann weg ist und zweitens die Regeln, die in Deutschland gelten, was Sexualstraftaten angeht, klarzumachen, dass darauf auf jeden Fall die Abschiebung steht und drittens zu bitten, gemeinsam daran zu arbeiten, dass Asylbewerber in Tübingen weiter willkommen geheißen werden, dass sie nicht wegschauen, wenn andere das machen, dass sie uns darin unterstützen, die Regeln im Zusammenleben durchzusetzen.
Ich habe in einem Artikel der Welt gelesen, dass Sie einen Termin hatten in der Flüchtlingsunterkunft, dass als Sie zu dem Termin kamen, eben mit dem Polizeipräsident, da keiner war zu dem verabredeten Zeitpunkt, dass Sie dann zum Megafon gegriffen haben, das sieht man hier auch, wie Sie in das Megafon sprechen, um die Leute zu bitten, jetzt runterzukommen und dass Sie auch teilweise dann durch die Unterkunft gelaufen sind, um Leuten klarzumachen, hier, wir sind jetzt hier, es gibt eine Verabredung. Warum kommt ihr nicht? Oder die beizuholen. Und in diesem gleichen Artikel sind Sie dann mit dem Satz zitiert, ich lese mal vor, die Disziplinlosigkeit dieser Menschen ärgert mich und die Gesinnungsbürger, die mir deswegen Kulturrassismus vorwerfen, sollten ein paar Tage meinen Job machen und sehen, wie das hier läuft.
Die hatten alle eine schriftliche Einladung, die wussten, es kommen der Oberbürgermeister und der Polizeichef. Ich bin mir sehr sicher, in ihrem Herkunftsland hätten die sich nicht geleistet, eine Viertelstunde oben auf dem Balkon rumzulümmeln, Kaffee zu kochen und zu warten, was
Warum
passiert.
Nicht?
Weil die Autorität kennen und wissen, dass man dann da ist. Und dass das bei uns dann alles nichts mehr zählt, muss ich Ihnen wirklich sagen, für mich ist das nicht akzeptabel.
Ich habe diesen Satz immer so ein bisschen bei der Lektüre Ihres Buches mitgelesen. Warum? Sie schildern in Ihrem Buch ja auch sehr ausführlich, was Sie alles machen als Bürgermeister hier in Tübingen, um Menschen zu integrieren. Wie schwierig es zum Beispiel ist, Wohnraum zu schaffen, auch angesichts überbordender gesetzlicher Vorgaben hier in Deutschland. Ja. Wie kompliziert solche Vorgänge ist. Und ich hatte manchmal beim Lesen das Gefühl, fehlt Ihnen sowas wie Dankbarkeit?
Ja, das ist so. Also die gibt es übrigens schon. Will man jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber dann eher bei den Familienvätern, wo du siehst, die haben jetzt ihre drei Kinder dabei und sind so glücklich, dass sie die gerettet haben. Bei der Gruppe von jungen Männern, die halt auch die meisten Probleme macht und die etwa 40% aller Flüchtlinge gewesen sind, wo viele gar nicht aus Ländern kommen, wo Krieg herrscht, sondern die einfach ein besseres Leben haben wollen oder abgelehnt worden sind.
Bei der Gruppe vermuten Sie jetzt oder wissen Sie?
Weiß ich. Also hier ist zum Beispiel eine große Gruppe aus Gambia dabei. Ein Drittel der Einwohner und vielleicht ein Viertel aus dieser Unterkunft sind junge Männer aus Gambia. Und der Täter war auch aus Gambia. Anerkennungsquote unter 1%. Und da ist von Dankbarkeit nichts zu spüren. Die sind eher gefrustet. Mhm. Ist ja auch irgendwie menschlich verständlich. Aber wahrscheinlich kommt daher auch das Wahrnehmungsproblem. Eigentlich denkt man ja, man macht hier Arbeit für Menschen, die vor Krieg, Not und Elend flüchten und hilft denen. Tatsächlich sind es Menschen, die ganz andere Motive haben, und nachher wundert man sich, warum die nicht dankbar sind, weil das, was sie kriegen, nicht das ist, was sie erwarten. Das ist wahrscheinlich ein gegenseitiges Missverständnis. Aber ja, es geht mir so. Ich finde, angesichts dessen, was wir für die getan haben, die wohnen da in einer blitzblanken, nagelneuen Unterkunft. Viele Tübinger, die bei mir am Tisch hier nach einer Wohnung suchen, kriegen sowas nicht. Und dann nicht dankbar zu sein, das ist für mich schwer zu ertragen.
Sie haben vorhin, als wir über die Reaktion auf Ihr Buch gesprochen haben, gesagt, Sie haben da ein dickes Fell. Was dieses Thema Dankbarkeit und Anerkennung angeht, haben Sie kein dickes Fell.
Doch, habe ich auch. Ich merke, dass es so ist und damit muss man auch klarkommen. Aber wenn Sie mich jetzt so ehrlich danach fragen, dann würde ich mir da einfach mehr erwarten. Ich habe auch mit Leuten darüber gesprochen, gerade in Sozialverwaltung, sagen die mir dann, das könnte man nicht erwarten. Gut, dann sind die Menschen da unterschiedlich.
H-Info, das Interview mit Boris Palmer, Grünenpolitiker, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Autor des derzeit sehr erfolgreichen Sachbuches Wir können nicht allen helfen zum Thema Asylpolitik. Herr Palmer, ich würde gerne noch mal zu Ihrer Person zurückkommen und was diese Einlassungen in das Thema Flüchtlingspolitik, die ja nicht ganz neu sind, für Sie auch so persönlich bedeuten und welche Konsequenzen das für Sie auch als Person hat. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, wie das alles angefangen hat, dass das eine Diskussion ist, an der Sie sich schon länger beteiligen. Mit einem Facebook-Post im Oktober 2015 ging das eigentlich los mit der Warnung, wir schaffen das nicht. Heute schreiben Zeitungen über Sie, Sie seien der einsamste Politiker Deutschlands. Ihre eigene Partei, die Grünen, fordert Sie auf, Zitat, die Fresse zu halten. Jürgen Trittin rückt Sie in die Nähe von Erika Steinbach. Eine Grüne will Ihr Buch nur als, Zitat, Klorolle verwenden. Sie lächeln. Aber tut das nicht auch ein bisschen weh, das so von der eigenen Partei um die Ohren gehauen zu bekommen?
Ja, schon, aber aus einem anderen Grund. Weil ich finde, wir verbauen uns da was damit. Ich erlebe auch in meiner Partei von der kommunalen Basis sehr viel Unterstützung. Und dass da vom linken Flügel versucht wird, einen so massiven Keil zwischen mich und die Partei zu treiben, das folgt dem strategischen Interesse, vielleicht sogar dem Wunsch, mich loszuwerden, kann ich Ihnen gleich sagen, den Gefallen werde ich den ganz bestimmt nicht tun. Ich überlasse die ökologische Partei Deutschlands nicht den Linken. Aber es ist eher in dem Sinne für mich ein Problem, dass ich denke, das ist für die Partei ein Nachteil, dass man im Meinungskampf in Deutschland mit solchen Begriffen überzogen wird. Das finde ich zwar stillos, aber es spricht doch mehr gegen die Urheber als gegen den Adressaten.
Der linke Flügel ist natürlich nur ein Flügel in der Partei. Wo sind die anderen?
Die Realos haben eine schwierige Position an der Stelle, denn natürlich ist es so, dass ich mich da an vielen Aussagen dann auch mal gegen Parteilinie gewandt habe. Und das kommt in keiner Partei gut an. Und so jemanden dann zu verteidigen, das erfordert auch ein gewisse Bereitschaft, selbst ein Risiko einzugehen. Ich habe schon Verständnis dafür, dass man sich da zurückhält. Ich brauche da jetzt auch keine Helfer oder Unterstützer. Ich komme ganz gut allein klar und kann mich auch wehren. Mir geht es perspektivisch vor allem darum, dass wir das, was das Buch als Impuls und was mein Anliegen ist, dass wir das in der Partei aufnehmen können, nämlich nüchtern und pragmatisch auch über die Dinge zu reden, die unserer Vorstellung von der Welt halt leider nicht entsprechen. Ich rede ja fast ausschließlich über Dinge, die ich auch gern anders hätte, bei denen ich aber einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen muss, sie sind nicht so, wie ich sie mir wünsche.
Auf der anderen Seite gibt es viel Beifall von rechts, zum Beispiel aus AfD-Kreisen.
Ja, sehr ärgerlich, aber nicht zu verhindern.
Ich wollte gerade sagen, haben Sie nicht Angst, dass Sie von denen auch ein Stück weit vereinnahmen nehmen? Wobei man sagen muss, auch das steht in dem Buch ganz deutlich drin. Also Sie gehen sehr deutlich auf Distanz zu jeder Form von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und AfD. Muss man auch ehrlicherweise gleich dazu sagen, dass Sie sich sehr deutlich distanzieren. Es hilft Ihnen aber nichts.
Nein, es hilft mir nichts, aber freue mich, dass Sie es im Buch gesehen haben. Es hilft nichts, aber ich sage an der Stelle immer, ich lasse mir nicht die Art und Weise, wie ich rede, von der AfD vorschreiben. Wissen Sie, für Grüne verständlich formuliert, wir sind gegen TTIP. Gegen TTIP ist die AfD auch und sogar Trump. Das heißt, man bekommt Beifall von Trump und AfD, wenn man TTIP kritisiert. Lassen wir das deswegen? Würden wir deswegen, falls es weiterverhandelt würde, sagen, naja, dann sind wir jetzt für TTIP, damit wir keinen Beifall mehr von der falschen Seite bekommen? Das zeigt, so kann man Diskussionen nicht führen.
Auf der anderen Seite, wir haben vorhin schon über diese Aussage gesprochen mit den grünen Professoren, die Angst um ihre blonden Töchter haben.
Ja, das Wort blond war der Fehler.
Ja, weil das ist natürlich eigentlich genauso dieses AfD-Wording, oder?
Ist es nicht, weil der Professor, der mir das gesagt hat, hat eine blonde Tochter und er hat es nicht als AfD-Aussage gemeint, aber es wird als AfD-Aussage interpretiert und von vielen verstanden und darin liegt der Fehler. Ich hätte das Wort blond einfach weglassen sollen. Ich habe das schlicht nicht gemerkt, weil ich es noch im Ohr hatte.
Würden Sie jetzt aber, wenn Sie nochmal so eine Aussage tätigen, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht mehr machen, in der Form?
Nee, ich würde heute sagen, Ich weiß sogar von Professoren, die Grün wählen, dass sie sich Sorgen um ihre Kinder und vor allem ihre Töchter machen, wenn eine große Zahl von jungen männlichen Asylbewerbern direkt in ihre Nachbarschaft gesetzt werden soll. Und dazu stehe ich, das ist so in ganz Deutschland, diese Sorgen haben nicht alle, aber viele Menschen und auch grüne Professoren.
Jetzt geht es ja noch weiter. Eine Zeitung zitiert Sie, dass Sie sagen, also selbst Familienmitglieder würden Sie inzwischen schneiden und Freunde hätten Ihnen die Freundschaft gekündigt. Gab es da wirklich Leute, die Ihnen gesagt haben, Boris, ruf mich bitte nicht mehr an?
Ja, ist so. Ehrlich? Das sind natürlich politische Freunde. Schmerzt trotzdem.
Also politische Freunde.
Ja, okay. Schmerzt trotzdem.
Mit denen Sie wahrscheinlich schon viele Jahre zusammengearbeitet haben.
15, 20 Jahre. Da tut es dann wirklich weh.
Vielleicht kann der Politiker Boris Palmer aber auch gar nicht anders. Bei der Diskussion um Stuttgart 21, dieses große Bahnhofsprojekt, haben Sie von Tübingen aus den Widerstand zumindest mal mit angeführt, sogar teilweise gegen den Willen Ihres eigenen Gemeinderats hier in Tübingen. Jetzt mischen Sie in der Flüchtlingsdebatte mit als einer der maßgeblichen Stimmen. Brauchen Sie diese, ich sage jetzt mal nicht, ganz bewusst nicht den Begriff Aufmerksamkeit, aber brauchen Sie dieses Gehörtwerden, mitreden können?
Nee, der Impuls ist ein anderer. Ich bin ein großer Anhänger der kantischen Aufklärung. Und was ich nicht aushalte, ist, wenn man mir sagt, du musst jetzt zu einem Elefanten Esel sagen. Da kann ich nicht mit, das mache ich einfach nicht. Wenn man mir erzählt, das dümmste, teuerste und schlechtest geplanteste Bahnhofsprojekt der Welt sei das beste, größte und wichtigste, dann sage ich, nein, das ist nicht so. Und dann bekommt man natürlich auch Aufmerksamkeit. Aber ich kann da nicht zurück. Und wenn man mir erzählt, es ist nicht möglich, Grenzen zu kontrollieren und den Zustrom nach Deutschland zu regulieren und es kommt noch von der Kanzlerin und dann wird noch dazu gesagt, wir schaffen das aber, dass täglich 10.000 Menschen nach Deutschland kommen, dann sage ich, nein, das schaffen wir nicht. Einfach weil es so ist. Und mit den Folgen muss ich leben.
Sie könnten sich aber mal zurückhalten. Sie müssen ja nicht gleich einen Esel den Elefanten nennen.
Ja, ich sage zum Elefant ein Elefant und das regt manche Leute schon auf.
Aber Zurückhaltung wäre ja eine Alternative.
Ja, das ist jetzt keine Alternative für mich. Deswegen bin ich nicht in der Politik, um mich zurückzuhalten.
Also das verstehen Sie auch so, das ist Ihr Politikverständnis. Auch wenn es wehtut, nicht zurückhalten, sondern Position beziehen.
Ja, auf dem Haus meines Vaters steht, Einmischung ist die erste Bürgerpflicht. Mhm.
Ihr Vater, ganz wichtiges Stichwort, ist ja ein überregional bekannter Bürgerrechtler gewesen, streitbarer Geist, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen ist.
Noch viel weniger als ich.
Und Sie widmen das Buch ja auch Ihren Eltern mit dem Satz, meinen Eltern, die mir gezeigt haben, was ein klarer Standpunkt ist. Ihr Vater ist im Jahr 2004 gestorben. Was würde er zu Ihrem Buch sagen?
Oh, er würde ganz viel finden, was falsch ist und was man viel besser machen könnte, vor allem, wenn er selber geschrieben hätte. Aber an der einen Stelle, dass ich zu meiner Meinung stehe, hätte er, wie das auf Schwäbisch ist, nicht geschimpft, ist genug gelobt, nichts Negatives gesagt.
Er hätte aber es anders, wenn ich Sie richtig verstanden hätte, er hätte schon deshalb es kritisiert, weil es nicht von ihm gewesen wäre.
Auf jeden Fall.
Ja, steckt so ein bisschen was davon auch in Ihnen drin? Das ist ja so ein bisschen was von dem Schlaumeier.
Es steckt immer was von den Eltern in einem selber drin. Man muss gucken, dass man es kontrolliert kriegt.
Sie glauben, Sie können den Schlaumeier ganz gut kontrollieren?
Manchmal.
Manchmal. Zum Abschluss, Herr Palmer, würde ich ganz gerne mit Ihnen nochmal drei Bilder diskutieren. Und zwar unter dem Stichwort, oder besprechen, nicht diskutieren, unter dem Stichwort geht oder geht gar nicht. Ich zeige Ihnen mal das Erste. Was fällt Ihnen dazu ein?
Facebook komplett durchgestrichen. Das geht, werde ich jetzt die nächsten zwei Wochen auch mal wieder machen, immer wieder als Facebook-Urlaub. Aber Facebook komplett zu ignorieren, halte ich für falsch, weil dann überlässt man einen wichtigen Debattenraum anderen. Und wie wir wissen, heißt es derzeit, den Rechten, die dominieren die sozialen Medien viel zu stark.
Sie haben es gleich richtig verstanden. Ist es für Boris Palmer vorstellbar, mal ein Jahr von Facebook die Finger zu lassen? Geht gar nicht. Mehr als 14 Tage.
Ja, 14 Tage Pause ist gut, aber ein Jahr lassen würde ich, solange das so wichtig ist und so viele Leute es lesen, nicht tun.
Zweites Bild.
Ja, da ist Angela Merkel und da bin ich.
Jetzt bin ich gespannt, was Ihnen dazu einfällt.
Sieht so aus, als würden wir uns gegenseitig anschauen. Sie etwas gönnerhaft von oben und ich etwas skeptisch von unten. Möglicherweise ist das eine ganz gute Beschreibung.
Ja, in einer schwarz-grünen Bundesregierung wird Boris Palmer Minister für Integration. Geht oder geht gar nicht?
Das geht gar nicht.
Gar nicht.
Nein.
Okay. Pünktlich zu dieser klaren Aussage, Leuten im Büro des Bürgermeisters von Tübingen, Boris Palmer, die Glocken vom
Rathaus. Die Rathausglocken, 12 Uhr.
Drittes Bild.
Mein Dienstwagen.
Also, Dienstwagen ist schön formuliert.
Ja, steht auch.
Dienstwagen auf zwei Rädern.
Richtig, steht auch drauf. Das kann man jetzt bei dem Bild nicht sehen. Ich habe unten ein Schild angebracht. Dienstwagen, handelt sich um ein S-Pedelec. das einzige Fahrzeug, das ich als Oberbürgermeister dienstlich benutze. Und es hat den großen Vorteil, dass es schneller als jedes Auto in der Stadt zum Ziel kommt. Darf nämlich 45 Stundenkilometer maximal unterwegs sein. In der Regel lasse ich es bei 30. Kommt auch schnell den Berg hoch und wird bedauerlicherweise vom Bundesverkehrsminister bekämpft, indem er immer schärfere Vorschriften erlässt. Zum Beispiel soll man da jetzt einen Motorradhelm tragen. Fahren Sie mal auf dem Fahrrad mit dem Motorradhelm, das können Sie gleich lassen. Da kommen Sie dann als U-Boot an, so verschwitzt sind Sie. Und außerdem soll jetzt auch die Benutzung aller Radwege verboten werden, innerorts wie außerorts. Das hieße, ich müsste dann immer auf der Bundesstraße rumfahren mit dem Fahrrad. Ich bin ja nicht lebensmüde. An der Stelle bin ich jetzt echt bewusst ziviler Ungehorsam, Gesetzesbrecher. Ich fahre selbstverständlich auf dem Radweg, aber halt mit angepasster Geschwindigkeit.
Ich würde aber ganz gerne wissen, Boris Palmer macht ein Jahr Pause von der Politik und macht sich auf eine große Radtour. Radfahren, großes Hobby von ihm. Ja, geht oder gerne. Geht gar nicht?
Geht, aber derzeit nicht mit meinen Dienstpflichten vereinbar. Darf nicht länger als die gesetzlichen 29 Tage vom Rathaus weg sein.
Sie sind gewählt in Tübingen wie lange noch?
Bis 2022. Also diese lange Radtour geht frühestens 2023. Wenn ich da nicht wiedergewählt werden sollte oder nicht kandidiere und tatsächlich die Zeit hätte, mal für ein Jahr Radtour zu machen. Guter Vorschlag, das nehme ich mal mit in die Bucketlist.
Herr Palmer, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war HR Info, das Interview mit Boris Palmer, Politiker bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen und Oberbürgermeister der schwäbischen Stadt Tübingen. Oliver Günther hat mit ihm gesprochen über sein aktuelles Buch zur Flüchtlingsdebatte. Der Titel »Wir können nicht allen helfen« erschienen im Siedler Verlag. Mehr Informationen sowie das komplette Interview als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de.